Willkommen zur Wochendämmerung vom 31. Januar 2024 mit der Ukraine-Lüge.
Stimmung!
Diebsieg.
Der CDU.
Migration.
Der Bundeswehr.
Dem Realomaten.
Serbien.
Strategischem Wählen.
Tabletten.
Einer guten Nachricht.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Ich fange mit der Ukraine-Lüge an. Eine reißerische Überschrift, die ich gewählt habe für dieses Kapitel. Und zwar wirft der Kanzler nämlich der Union, den Grünen und der FDP vor, sie würden lügen. Worum geht das? Es geht darum, dass eigentlich noch 3 Milliarden Euro Ukraine-Hilfe der Ukraine von uns, von der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt werden sollten. Und dass sich jetzt eben der Kanzler und die SPD mit den Grünen, der FDP und der Union darüber streiten, ob das Geld da ist oder nicht. Das ist so ein bisschen schrulliges Geld. So. Wenn der Kanzler reinschaut in die Kiste, ist das Geld nicht da.
Ja.
Wenn die Grünen, die FDP und die Union in die Kiste schauen, ist das Geld da. Und da ist die Frage, wer hat denn da jetzt recht? Und das Handelsblatt hat sich da einfach mal alle Argumente angeguckt. Was sagen die einen, was sagen die anderen? Also so fangen mit He said, She said Journalismus an. Und dann gucken sie, was stimmt denn da eigentlich? Und ich zitiere jetzt mal das Handelsblatt. Es spricht viel dafür, dass die 3 Milliarden Euro für die Ukraine im Haushalt aufzutreiben wären, wenn man denn will. Also das ist auch tatsächlich einfach die Zusammenfassung dessen, was sie dann so, ne, sie zeigen dann auf, wie das geht. Und der Kanzler sagt, das geht nicht, ohne die Schuldenbremse auszusetzen. Der Handelsblatt sagt doch, das ginge schon. Und was mich wirklich am meisten frappiert an der ganzen Geschichte ist, und da kommen wir ja nachher auch noch dazu, theoretisch könnten Union, FDP und Grüne sich auch noch zusammentun und quasi die Bundesregierung auffordern, das Ganze zu beschließen, also dass die 3 Milliarden der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Aber durch diese ganze beschissene Migrationsdebatte, die wir haben, machen die gar nichts zusammen. Und deswegen kann letztendlich der Finanzminister sagen, nö. Und der Finanzminister ist aktuell von der SPD und deswegen kriegt die Ukraine keine Hilfe.
Was ja doppelt irritierend ist, weil ja diese Woche auch die Meldung rumging, dass die Steuereinnahmen des Bundes unerwartet stark gestiegen sind. Ich glaube, es waren um die 25 Milliarden Euro, die sie zusätzlich eingenommen haben. Das heißt, dieses Geld, das muss ja irgendwo rumliegen. Da kann man ja die 3 Milliarden einfach nehmen.
Ja, so einfach ist so ein Haushalt ja nicht. Das habe ich dann auch gelernt, als ich diesen Handelsblattartikel gelesen habe, weil das sind dann Konstrukte, die geschaffen werden, um sagen zu können, ja, hier und dort. Und das sind auch durchaus übliche Mechanismen, so bestimmte Konstrukte zu schaffen. Unterm Strich hat, glaube ich, die Bundesrepublik kann sich freuen, wenn sie 25 Milliarden reinbekommt, weil tatsächlich sehr viel Geld einfach fehlt. Und,
okay.
Ja.
Aber ich als schwäbische Hausfrau stelle mir das wesentlich einfacher vor.
Ja. Ja, verstehe ich auch.
Kommen wir zur Stimmung im Lande.
Mhm.
Es gibt 2 Umfragen. Eine ist von Forsa für NTV, eine ist von der Forschungsgruppe Wahlen für den Spiegel, beziehungsweise im Spiegel veröffentlicht worden. Es geht um wichtige Themen. So politisch. Forsa für NTV sagt, dass nur 20% der Leute Migration tatsächlich für das wichtigste Thema halten, obwohl es ja medial dermaßen geballert wird im Moment. Bei diesen 20% gibt es einen sehr, sehr spannenden Unterschied Ost-West. Also halten Sie Migration tatsächlich für das wichtigste Thema? West 21%, Ost
16%.
Diese rassistischen Ossis, ne?
Da anscheinend doch nicht so
vielleicht
krass.
Ein bisschen an unseren Vorurteilen arbeiten.
Ja.
Der Rest sagt, es gibt ähnlich wichtige oder sogar wichtigere Themen und Probleme. Forschungsgruppe Wahlen befragt regelmäßig die Bürgerinnen und Bürger, was ist ihrer Meinung nach gegenwärtig das wichtigste Problem in Deutschland? Das machen die schon recht lange und können darum eine schöne Zeitreihe machen. Und an diesen Zeitreihen kannst du dann so eine Themenkonjunktur dir angucken und wie die Themen sich immer mal wieder abwechseln, je nachdem, was die Presse gerade am intensivsten ventiliert. Sie nennen es anders, aber letztendlich schreiben sie ja auf und vor allen Dingen schreiben sie immer weiter. Ne? Der Weiterdreh ist ja wichtig, was an Testballons so aus der Politik kommt, weil so funktioniert Politik ja. Du stellst dich hin und stellst irgendeine Forderung auf und dann guckst du dir an, wie in den nächsten 8 Tagen die Öffentlichkeit reagiert. Und die Presse hat ja leider so ein bisschen das Problem, oder überhaupt der Journalismus, die Medien haben das Problem. Ich glaube, Luhmann hatte das schon mal geschrieben, dass wenn du einmal was gemeldet hast, du dazu verdammt bist, an diesem Thema immer weiterzuarbeiten. Daher kommt dieser Weiterdreh und daher kommt auch das, was wir ja auch oft kritisieren, dass es zur Meldung so gut wie nie eine Einordnung gibt, sondern die Einordnung immer nachgereicht wird. Mhm. Das ist dieses Weiterdreh-Ding. Die Themen, die Sie abfragen, sind Klimawandel und Energieversorgung, Migration und Flüchtlinge, AfD und Rechte, Wirtschaft, Inflation und Löhne und Krieg. Migration ist momentan auf Platz 1 der Sorgen der Menschen, aber Sie fragen außerdem noch, welches der folgenden Themen ist für Ihre Entscheidung bei der Bundestagswahl im Februar am wichtigsten? Und da sind auf den Plätzen 1 bis 3 Frieden und Sicherheit, Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit. Flüchtlinge und Asyl auf Platz 4 und besonders irritierend, wie eigentlich ich das immer besonders irritierend finde, Klima ist auf Platz 5 und Rente auf Platz 6. Ja, und das sind zwei Themen, was heißt irritierend? Nee, das muss eigentlich gar nicht. Die liegen irgendwo in der Zukunft.
Ja, genau.
Also brauchen wir uns da nicht drum zu kümmern. Und trotzdem hat die Union sich dann gedacht, wir nehmen die Ausländer als Thema, weil das ist rechts besser anschlussfähig. Weil, ne, also Rechte, da jaulen immer alle rum, sie wollen ja alle keine Rechten sein, aber es gibt halt Rechte und Linke. Und für die Rechten ist halt wichtig, dass es ein Innen und ein Außen gibt, also ein Wir und Die. Weil die anderen Themen sind nicht so anschlussfähig, weil die sind komplex. Ja, also Frieden und Sicherheit, huiuiui. Viele Lösungswege, viele Möglichkeiten. Wirtschaft genauso, soziale Gerechtigkeit genauso. Muss man sehr viel diskutieren, also es ist komplex. Und vor allen Dingen sind sie messbarer.
Ja. Ja,
Aktion A bringt Ergebnis B. Ich genau. senke die Unternehmenssteuern, damit die Wirtschaft wächst nicht. Falsch gemacht. So. Beim Ausländer ist das nochmal was anderes. Da kannst du halt alles Mögliche fordern, verlangen, in Gesetze und Verordnungen schreiben, was du willst. Am Ende kannst du dann immer noch sagen, ja, wir haben ja nicht alle erwischt. Weil die sind ja, haben wir nicht mit gerechnet, die sind ja gar nicht über die offiziellen Grenzübergänge gekommen, sondern über die grüne Grenze irgendwo im Wald. Oder wir würden ja gerne, aber Vollzugsdefizit.
Mhm.
Der tiefe Staat ist schuld, heißt es in den USA. Und damit komme ich zu Friedrich Merz beziehungsweise zur Christlich-Demokratischen Union, weil man nie vergessen darf. Also wir neigen dazu, das ist auch so ein medial induziertes Ding, glaube ich. Wir neigen dazu, alles, was passiert, immer an Personen festzumachen oder über Personen zu erzählen.
Mhm.
Die ersten beiden Absätze in jedem Spiegelartikel zum Beispiel. Ne? Das ist immer, Katrin Rönicke wunderte sich schwer, als sie in einem kurzen Rock aus dem Haus trat und es doch nur 3 Grad waren, bla bla bla. Und eigentlich geht's ums Wetter. Angefangen hat das alles mit diesem Messerangriff an Aschaffenburg. Gab noch ein paar mehr Vorfälle davor. Das hat Merz dazu gebracht zu sagen, jetzt reicht's. Und eigentlich hatte er ja angekündigt, am Tag nach seiner Amtseinführung, das kennen wir irgendwoher, am Tag nach seiner Amtseinführung die Migrationspolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und darauf hätte er sich eigentlich auch prima ausruhen können, denke ich.
Mhm.
Dann hat sich die Union aber entschieden, diese Woche 2 Anträge und einen Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. Erstmal die beiden Anträge. Der eine Antrag, da geht es um Migration. Darin stehen so Sachen wie dauerhafte Grenzkontrollen, Zurückweisung, ich zitiere, Zurückweisung ausnahmslos aller Versuche, illegale Einreiseversuche. Das heißt, wenn du über die grüne Grenze gekommen bist, bist du eh schon drin. Ausreisepflichtige müssen unmittelbar in Abschiebegewahrsam oder Abschiebehaft genommen werden. Die Bundespolizei soll entsprechende Haftbefehle beantragen dürfen. Ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder müssen unbefristet in Arrest. Ich finde das Wort Gefährder immer ein bisschen schwierig, weil ab wann bist du das eigentlich? Wenn ich jetzt hier zur Revolution aufrufe, bin ich ein Gefährder? Das ist der sogenannte 5-Punkte-Plan zur Begrenzung der Migration. Dann gab es noch einen Antrag, da geht es um innere Sicherheit. Da drin sind 27 Punkte, unter anderem Vorratsdatenspeicherung mal wieder. Das ist so ein untotes Thema auch, eine Speicherung der IP-Adressen, darum geht's. Datenaustausch, Informationsaustausch zwischen Sicherheitsbehörden, Telekommunikationsüberwachung, Gesichtserkennung. Eine neue Gefährderkategorie wollen sie einführen, psychisch kranke Gefährder.
Ja, super.
Ja, ja, ohne, schreiben sie reingeschrieben, ohne dabei psychisch erkrankte Menschen zu stigmatisieren.
Ja, das geht wie?
Das weiß ich nicht, aber sie haben es reingeschrieben.
Na, immerhin.
Ans Waffenrecht wollen sie ran. Sie wollen Afghanistan, Syrien abschieben. Also 27 Punkte, die fast alle immer rechtsidentitär sind. Also wieder so ein Innen und Außen formulieren. Also Migration als Problem, Strafen helfen, Bespitzeln hilft. Also alles so, ich sag mal, im Grunde repressive Maßnahmen. Was ja auch so ein Markenzeichen der politischen Rechten ist, eher auf Repression zu setzen als auf alles andere. Wichtig ist, diese beiden Anträge sind einfach nur Anträge. Das sind keine Gesetzentwürfe, kein gar nichts, sondern das ist einzig und allein, wenn sie denn beschlossen werden, die Meinung des Bundestages. Ja, der Bundestag fordert mit diesen Anträgen, wenn sie beschlossen werden, die Bundesregierung auf, was zu tun. Und zwar das, was jeweils in diesen Anträgen steht. Müssen muss die Regierung das nicht. Der Antrag auf innere Sicherheit ist abgelehnt worden. Der Antrag auf Migration ist angenommen worden. Und dieser Antrag konnte nur deshalb angenommen werden, weil die AfD ihm zugestimmt hat. Und das ist das erste Mal, dass ein Antrag ausschließlich dadurch eine Mehrheit bekommen konnte, dass die extreme Rechte bei diesem Antrag mitmacht. Und das ist der Tabubruch, von dem gerade alle reden und schreiben.
Ja.
Und dann gibt es noch einen Gesetzentwurf, das Zustrombegrenzungsgesetz. Weniger Zustromgesetz hätte es bei der SPD hießen.
Genau, weg, Frau Tiffy.
Genau. Darin Videoüberwachung in Echtzeit, Gesichtserkennung, auch wieder Vorratsdatenspeicherung, Vereinheitlichung der polizeilichen IT-Dienste, da musste ich dann ein bisschen lachen, weil das ist halt so Digitalisierung der Verwaltung so ein bisschen. Mehr Befugnisse für die Nachrichtendienste, Strafverschärfung bei Körperverletzungen, Vereinfachung von Ausweisungen, die Liste der sicheren Herkunftsstaaten ausweiten. Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige soll eingestellt werden. Subsidiär Schutzbedürftige ist so ein Begriff, den hört man oft. Das bedeutet, Menschen, die hier kein Asyl bekommen, aber warum auch immer erstmal hier bleiben dürfen oder können oder müssen, weil beispielsweise die Heimatländer keine Papiere ausstellen und sagen, woher soll ich wissen, ob der Afghane ist, der bleibt mal schön bei euch. Kann ja jeder sagen, dass er Afghane ist. Besonders schwierig finde ich, steht relativ weit am Ende, ich zitiere, Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei schweren Straftaten von eingebürgerten Doppelstaatlern ermöglichen. Doppelpunkt. Wenn Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit schwere Straftaten oder eindeutig gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Handlungen begehen, und jetzt Obacht, und folglich deutlich wird, dass bei der Einbürgerung ein Fehler gemacht wurde, muss eine Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit möglich sein. Das gilt insbesondere bei extremistischen und terroristischen Taten. Und das ist, finde ich, an mindestens zwei Stellungen so schwammig, dass es jeden beliebigen Doppelstaatler treffen kann. Und zwar einmal an der Stelle, dass folglich deutlich wird, dass bei der Einbürgerung ein Fehler gemacht wurde. Darf ich nicht der Meinung sein, dass dieses System geändert werden sollte? Ne? Wenn ich sage, ich möchte das hier vom Kopf, die AfD, das ist vielleicht das beste Beispiel.
Ja.
Die AfD rüttelt an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Mitunter rüttelt auch die CDU mal an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das kann jedem mal passieren. Aber wird daraus folglich deutlich, dass bei der Einbürgerung ein Fehler gemacht wurde? Oder war der gerade einfach nur bekifft? War er besoffen? Hat er Scheiße reden wollen? Hat er? Ich finde das sehr, sehr schwierig. Also nur weil ich gerade mal gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agitiere, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem Deutschland liebe. Ja? Das ist eine.
Ja.
Und das andere ist natürlich dieses Innen-Außen wieder. Wir und die. Ne? Also Staatsangehörigkeit als Gnade. Das wird so, Staatsangehörigkeit wird insbesondere von rechts immer so mythisch aufgeladen.
Mhm.
Wir gewähren dir gnädigerweise die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber dafür hast du auch nach genau unserem Rhythmus zu tanzen und nach keinem anderen. Finde ich schwierig.
Ja, was ich so krass finde, ist halt, dass man von diesen Leuten mehr verlangt als von den eigenen Leuten. Ne? Also ich habe halt auch nach Aschaffenburg gedacht, ein junger Mann tötet irgendwie einen 41-Jährigen und ein Kleinkind. Gleichzeitig gab es in diesem Jahr schon 3 Femizide. Also wenn ein junger Mann seine Frau und vielleicht auch noch ein Kleinkind, das passiert ja auch öfters, tötet, das sind 2 völlig unterschiedliche Diskussionen, die danach geführt werden, nämlich nach dem einen Fall gar keine.
Das ist, genau.
Und nach dem anderen wird so getan, als könnte man mit irgendeiner schärferen Migrationspolitik das verhindern. Und ich glaube, das ist das, was mich auch am allermeisten stört. Das ist eine Simulation von Handlungsfähigkeit.
Ja, es ist so eine intellektuelle Unredlichkeit, die ich ja sehr oft moniere.
Mhm.
Auch wieder bei den Rechten oder meinetwegen auch Konservativen, die dazu neigen, entweder nicht bis ans Ende zu denken oder nicht am Anfang mit dem Denken anzufangen. Das Ding jetzt, also dieses Gesetz, Zustrombegrenzungsgesetz, zustimmungspflichtig im Bundesrat, wird voraussichtlich nicht passieren. Das werden wir frühestens im März nach der Bundestagswahl sehen. Außerdem scheint vieles, kommt man auch überall nachlesen und hören und sehen, vieles aus dem Vorschlag scheint rechtswidrig zu sein.
Eben, ja.
Vieles andere ist strukturell schlicht nicht umsetzbar.
Ja, das sagt ja sogar.
Du kannst die Grenzen nicht schließen. Nicht in einem Land wie Deutschland. In Dänemark kannst du das machen, die haben nur eine. In Deutschland ist das fast nicht umsetzbar. Jetzt ist kurz vor Beginn der Debatte im Bundestag über dieses Zustrombegrenzungsgesetz, das war heute Vormittag, 10.30 Uhr sollte die eigentlich losgehen, haben sie eine Verschiebung beantragt.
Mhm.
Sie wollen sich nochmal abstimmen. Außerdem wollen sie versuchen, Mehrheiten zu organisieren. Und dann kann das kurz vor der Bundestagswahl in den letzten Sitzungstagen abgestimmt werden, Wir gucken mal, ob das auch passiert, weil normalerweise, wenn sowas irgendwohin verschoben wird, neigt es ja auch dazu, irgendwo zu vergammeln, so ein bisschen wie das AfD-Verbot, worüber sie diese Woche auch geredet haben.
Hm.
Was das jetzt ist, ist ein super Wahlkampfding. Ja, weil jetzt können sie versuchen, Mehrheiten zu organisieren und den jeweils anderen vorwerfen, dass sie sich den Mehrheiten verweigern. So Vorwurfs-Ping-Pong, so ein bisschen.
Ja, das ist ja eh auch so unredlich, ne? Zu sagen, ja, also wenn die SPD, und das hat ja Jens Spahn und auch Merz haben das ja so gesagt, wenn die SPD und die Grünen nicht mitmachen, sind sie ja selber schuld, ja? Wir wollten ja genau. Mit den Demokraten das verabschieden, aber das, die wollen ja keine rassistische, ausländerfeindliche Politik hier mit uns verabschieden, also müssen wir ja, also da können wir ja nichts dafür, wenn dann die AfD jubelt, so.
Ja. Ja, ich denke auch, das war ein Erpressungsversuch.
Ja.
Oder auch ein Erpressungsversuch. Ob das rassistisch und ausländerfeindlich ist, das will ich überhaupt nicht bewerten.
Übrigens, ich schon, das mache ich auch
an dieser
gleich.
Stelle. Okay, also ich will das gar nicht bewerten. Ich finde das strukturell viel, viel desolater, alles, was da passiert. Also, es würde auf irgendeine Weise nicht wirklich funktionieren. Das Wichtigste, also das Gesetz hat schon mal nicht funktioniert. Und dass das so nicht funktionieren kann, und was das für einen Aufschwung gibt, das hätte Merz wissen müssen.
Klar.
Und vermutlich hat das auch gewusst.
Mhm.
Und er hat das trotzdem gemacht, ohne Not, also ohne politische Not. Und das war noch nicht mal wahlkampftaktisch wirklich nötig für die nächsten 4 Wochen. Der hätte sich einfach zurücklehnen können und sagen, ja, ich bin jetzt hier 30%, da warten wir mal ab. Was ganz witzig, ich fand jetzt diese Woche ist, aber auch im Vorfeld dazu, ist diese semantischen Verbiegungen, vor allen Dingen in der Presse, und natürlich auch auf Seiten der Union. Das ist ja keine Zusammenarbeit. Zusammenarbeit haben wir ja abgelehnt, Koalition sowieso. Und das war ja keine Zusammenarbeit, weil Zusammenarbeit wäre ja gewesen, wenn wir vorher mit der AfD darüber gesprochen hätten.
Mm.
Aber wenn die genau das machen, was will man, was wollen man da denn machen? Ganz lustig. Also, das ist
naja.
Wieder so, das ist ein bisschen der Hitlergruß von Elon Musk. Wir benennen nicht, was es eigentlich ist. Also, es sieht aus wie eine Ente, ist wahrscheinlich auch eine Ente, aber wir nennen es trotzdem mal.
Die AfD-Fraktion war die einzige Fraktion im Bundestag, die geklatscht hat, als das Ding verabschiedet worden ist.
Mhm, genau. Noch viel besser, kommen wir gleich noch zu. Was mich wirklich sehr ärgert an diesem ganzen Komplex, das ist eins meiner Lieblingsthemen. In diesem Fall ist es eine unterschwellige Erzählung und die lautet, Migranten werden nur deshalb kriminell, weil sie Migranten sind.
Genau.
Kann man schön sehen an einem Zitat von Merz. Er hat gesagt, er könnte nicht weiter ohnmächtig zusehen, wie die Menschen in unserem Land bedroht, verletzt und ermordet werden.
Ja.
Daraus folgt unmittelbar, dass, wenn keine Migranten mehr hier sind, niemand, der noch hier ist, bedroht, verletzt oder ermordet wird. Und das ist schlicht gelogen.
Ja, sag ich ja. Ja.
Da weiß er es tatsächlich besser. Es ist nicht nur die Unwahrheit, da gelogen. Dann gibt es so ein passendes Pseudo-Argument auch dazu. Das hat man auch sehr viel gehört zuletzt. Wäre der abgeschoben gewesen, wäre das nicht passiert.
Hm.
Und das ist ein Fehlschluss. Der zäumt nämlich das Pferd von hinten auf. Da wird so getan, als hätte man das vorher wissen können, dass genau dieser Typ genau das macht. Konnte man aber nicht, weil, woran hätte man das denn erkennen sollen? Daran, dass er in psychiatrischer Behandlung ist, daran, dass er dummes Zeug redet? Wie kann ich wissen, dass jemand, der dummes Zeug redet, hinterher auch dummes Zeug macht? Das ist ein Problem. Ich kann das vermuten. Ich kann sagen, er ist so aggressiv, früher oder später dreht er durch. Aber das muss ich dem nachweisen können, um seiner irgendwie habhaft werden zu können, juristisch zumindest. Woran hätte ich es erkennen können? Diese Diskussion, wäre der abgeschoben gewesen, wäre das nicht passiert. diese Diskussion unterstellt, ohne es zu sagen, weil dann wüssten alle, dass es Rassismus ist, unterstellt, man kann es erkennen an der Hautfarbe, an der Religion oder meinetwegen sogar an der Herkunft der Eltern, weswegen es jetzt auf die Doppelstaatler geht.
Genau.
Ja? Das alles ist dummes Zeug. Und da kann man prima auf der Union rumhacken, aber das Problem ist eigentlich viel, viel größer. Das ist ein Problem, das dieses ganze Land hat, und zwar ein strukturelles Problem. Deutschland ist unfähig, Probleme zu lösen.
Ja.
Wir haben Probleme mit der Integration, wir haben Probleme mit der Abwicklung der Migration, wir haben Probleme mit der Bildung, wir haben Probleme mit der psychosozialen Betreuung in der Migration. Darüber hinaus haben wir die aber auch. Wir haben Infrastrukturprobleme, wir haben Bildungsprobleme, wir haben alles Mögliche an Problemen. Was wir aber machen ist, wir doktern immer nur über Bande an einem einzelnen Symptom rum. Als würde es keine Verbrechen geben, zum Beispiel, wenn wir nur repressiv genug sind. Hat schon in der DDR nicht funktioniert und da haben alle bespitzelt.
Ja.
Und das ist wirklich ein ganz, ganz grundsätzliches Problem. Wir scheitern daran, die Probleme echt zu benennen, sondern suchen uns irgendwelche Dinge, die sehr greifbar sind. Ah, der hat eine andere Hautfarbe. Das ist eindeutig. Das kann ich greifen. Und da klebe ich dann ein Pflaster drüber.
Und ist dir mal aufgefallen, wir hatten doch auch mal einen Konsens irgendwie vor ein paar Jahren, dass bei solchen Taten in den Medien die Herkunft nicht dazu genannt wird.
Ja, den haben wir ja gerissen, weil das ja ganz offensichtlich politisch wesentlich ist, zu wissen, wie die Täterherkunft ist. Also kriminologisch ist es vollkommen sinnlos, aber politisch ist es halt sehr wichtig, weil dann kann man solche Debatten führen.
Nur dann kann man sie führen.
Genau. Ja, genau. Und das ist alles so Scheinlösungen. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist da ja immer Pandemie, Schulschließungen und warme Mahlzeiten für arme Kinder.
Ja. Ja?
Das ist so eine Beifangspolitik, die funktioniert kurzfristig. Wenn wir Glück haben, mendelt sich das alles so oder rüttelt sich alles so ein bisschen ein, dass wir uns nicht mehr drum kümmern müssen. Aber letztlich haben die armen Kinder immer noch Hunger. Und wenn wir jetzt die Grenzen dicht machen, dann ist Deutschland immer noch strukturell unfähig, mit Migration umzugehen.
Ja.
Oder anders, haben wir ein Migrationsproblem? Ja, haben wir. Können wir das durch Repression von Migranten lösen? Nein, können wir nicht.
Ja? Haben wir
also, wie schaffen wir es? Natürlich haben wir ein Migrationsproblem.
Welches Migrationsproblem?
Wir haben das Problem, dass wir, kurz gesagt, nicht wirklich wissen, wer alles hier ist und ob der halt hier sein sollte oder nicht. Und die hier nicht sein sollten, die sollten dann auch raus und so. Das sind alles Sachen, die kann man diskutieren und die muss man auch diskutieren. Wir haben Einwanderung, und da komme ich jetzt auch wieder hin. Wir haben Einwanderung. Einwanderung findet fast ausschließlich in die unteren Schichten statt. In den unteren Schichten gibt es eine hohe Ressourcenkonkurrenz. Um Wohnraum, um Verkehr, um alles Mögliche. So. Das ist ein Problem, das wird durch Migration verstärkt, diese Ressourcenkonkurrenz. Das kann man einfach so sagen. So. Das kann man aber auch lösen. Das löst man aber nicht, indem man die Grenzen zumacht. Ja? Sondern wir müssten mehr Wohnungen bauen, wir müssten andere arme Kinderspeisungen durchführen.
Ja, irgendwie, oder irgendwie sowas, hätten wir es auch verhindern müssen, dass die Mieten durch die Decke gehen.
Zum Beispiel. Ja, klar. Das kann man alles lösen. Das muss man auch alles lösen. Das zu lösen aber, das ist halt teuer, das ist schwer zu erläutern. Und das wirkt nicht so unmittelbar, wie eine Grenze zu schließen.
Und es geht gegen die Interessen von Leuten. Das muss man ja auch mal deutlich sagen. Also gerade bei den Mieten ist es ja sehr gut sichtbar, wenn du da sagst, nö, also wir deckeln die, was ja tatsächlich mal ein Plan war, der da ja von allen Seiten immer beschossen wird. Oder nicht von allen Seiten, sondern halt vor allem von denen, die dann nicht mehr fröhlich immer weiter erhöhen können. So.
Ja. Und nochmal, ja, wir haben ein Migrationsproblem. Wir, das Land, scheint unfähig, mit Migration umzugehen, und zwar mit jeder Form von Migration. Sei es Fachkräfteeinwanderung, ja, da sind ein paar gekommen, aber eigentlich bräuchten wir 100-mal so viele.
Ja.
Genauso wie bei Flucht, also kriegen wir auch irgendwie nicht richtig auf die Reihe. Dann die sogenannte irreguläre Migration, also irgendwer schlägt sich durch und kommt hier einfach über die Grenze. Wir haben das nicht im Griff und wir kriegen das auch nicht in den Griff. Und wir kriegen das auch, glaube ich, nur in den Griff, wenn wir das europaweit in den Griff kriegen. Weil Österreich hat schon gesagt, ja, wenn ihr die Leute zurückschickt, wir nehmen die nicht.
Ja.
Wie willst du da hin? Zurück zum März. Ich versuch's ja und ich kann immer nur so Bruchstücke irgendwie mir in den Kopf holen. Ich kapiere nicht, was die CDU damit bezwecken wollte. Der AfD haben sie damit alles andere als geschadet.
Ja.
der eigenen Glaubwürdigkeit, der haben sie aber geschadet. Das kann man bei Angela Merkel nachlesen, die sonst nie das Maul aufmacht. Ja, und die, selbst die hat diesmal gesagt, so geht's nicht, Friedrich. Ja, jetzt nicht. Und ich tue jetzt auch so, als wären ausgerechnet Politiker besonders glaubwürdig, was sie nicht sind. Aber Merz hat jetzt echt ein Problem. Der hat gesagt, er wird nicht mit der AfD zusammenarbeiten, hat's aber getan. Nein, das war keine Zusammenarbeit, das war ja nur Zufall. Und die Union, die findet halt echt nur mit diesen semantischen Spitzfindigkeiten da raus.
Und ich frage mich halt auch wirklich, seitdem das passiert ist am Mittwoch, frage ich mich, weil er hat, also Merkel hat ihn ja sehr schön zitiert, wortwörtlich, was er gesagt hat, wie es nicht, was nicht stattfinden wird und das jetzt stattgefunden hat. Er hat sein Wort gebrochen. Ja. Ganz, ganz klar für alle sichtbar. Und die Frage ist ja bei Friedrich Merz, wenn ich mir so überlege, was der so für ein Typ ist, kann man ihm vertrauen, dass er, wenn es keine andere Option gibt nach der Bundestagswahl, weil das ist ja auch was er gerade gemacht hat. Völlig ohne Not hat er mögliche Koalitionspartner komplett vor den Kopf gestoßen und gegen sich aufgebracht und da einfach Brücken angezündet, die es vielleicht mal gegeben hätte.
Ja, aber er weiß auch ganz genau, dass die anderen auch an die Macht wollen. Und die werden jede Kröte schlucken. Also da würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Nö, das denke ich nicht. Also da würde ich mir, die Grünen werden jetzt nicht sagen, nein, mit solchen Leuten koalieren wir nicht. Die SPD wird das erst recht nicht sagen. Also das glaube ich nicht, dass da...
Was er dann vorlegt, also was legt er für eine Politik vor, dann ist er dann genauso kompromisslos wie jetzt gerade und sagt, das müsst ihr mitmachen oder halt nicht. Und dann sagt er vielleicht auch wieder, ich konnte ja gar nicht anders. Das Volk dass ich Kanzler werde und das geht nur mit der AfD.
Und dann werden die Grünen sagen, aus staatspolitischer Verantwortung gehen wir in eine Koalition mit der CDU, um das Schlimmste zu verhindern, weil die Alternative ist eine Minderheitsregierung und die wird dann ständig von der AfD toleriert, aber auch nur bei Themen, die AfD-Themen sind und die setzt die CDU natürlich sehr gerne. Was ich noch ein bisschen mich wundert ist, ich habe noch nirgendwo den Begriff passive Zusammenarbeit gelesen und wollte den jetzt hier mal reklamieren. Und nochmal, dass das klar ist, was die CDU vorgelegt hat, ja, das kann man alles diskutieren. Ich finde, man muss das auch diskutieren. Man kann es auch als Scheißdreck abtun, man kann das bejubeln, wie auch immer. Aber bitte, bitte, wenn sowas diskutiert wird, dann bitte so, dass es auch wirklich einer repräsentativen Demokratie angemessen ist. Und angemessen in einer repräsentativen Demokratie ist immer die Aussicht auf einen Kompromiss. Und genau den hat Merz verweigert. Merz hat gesagt, es gibt keinen Kompromiss. Das hier wird gemacht, ob ihr dabei seid oder nicht.
Naja, und vor allem ohne Not, wie du gesagt hast. Und alle fragen sich, warum hat er denn nicht gewartet, bis er Kanzler ist? Und dann sucht er sich die Mehrheiten dafür. Das wäre ja der normale Vorgang gewesen.
Wie gesagt, ich kann es mir nur bruchstückhaft erklären. Also wenn ich mir ansonsten so angucke, was...
Er wollte das politische Momentum nutzen. Garantiert.
Wenn ich mir sonst, das hat er ja nicht. Und das konnte er vorher wissen, dass es da kein Momentum gibt zu seinen Gunsten. Das ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass Merz selber begriffen hat, dass die Union in allen anderen, in vor allen Dingen den wichtigen Themen, weitgehend blank ist. Und das Ding ist, mit dem sie eventuell noch am stärksten punkten könnten. Hm. Ich weiß nicht. Also wer sich da noch ein bisschen weiter mit beschäftigen will, diese Woche finde ich, ist insbesondere der Spiegel wirklich positiv aufgefallen durch seine Berichterstattung zum ganzen Thema. Das aktuelle Heft hat es auch als Titelgeschichte. Und ich werde nachher zum Bütchen gehen, mir das kaufen. Und das lege ich dann neben die Ausgabe, wegen der Augstein damals eingeknastet wurde, nachdem er über die Bundeswehr berichtet hatte. Und ich bin nach wie vor einigermaßen ratlos und konsterniert über diese ganzen Vorkommnisse, weil, wie du sagtest, auch das wäre alles nicht nötig gewesen. Und jetzt ist da was passiert, was ja
angeblich keiner wollte. Und da kann genau, ich, was kann angeblich man keiner wollte. Wolltet ihr es wirklich nicht? Wenn ihr es nicht wolltet, warum habt ihr es gemacht? Ne?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mitgebracht einen Interviewausschnitt mit Jagoda Marinic, die gestern der Kollegin Karin Fischer im Deutschlandfunk dieses Interview gegeben hat. Der Titel, den der Deutschlandfunk gewählt hat, weil Jagoda das auch sagt, lautet: Nichts daran ist normal.
Ich habe es natürlich live geguckt und ich habe sowas noch nicht gesehen und das hat niemand gesehen. Und alles andere wäre eine Selbstlüge. Alle, die das normalisieren, lügen sich selbst an und schaden ihrem eigenen Land. Wir saßen da und haben erlebt, wie die CDU einen Antrag durchbekommt Und sie freut sich nicht mal, die anderen freuen sich. Das ist ein ganz klares Indiz, dass da was nicht stimmt. Und in dem Moment, wo dann der AfD-Mann die Rede hielt, dass Herr Merz jetzt den Weg geöffnet hat und ab jetzt würde er hinten rangehen. Wenn man so eine Rhetorik im Bundestag hört, dann fühlt man sich tatsächlich, und es ist egal, ob es dann das Gleiche sein wird wie damals, aber diese Rhetorik allein ist eine Referenz an die Rhetorik der 33er. Und dass wir das heute erleben mussten im Bundestag, ich bin sehr erleichtert, dass Friedrich Merz sowas jetzt zu hören bekommt und dass die Kritik entgegenschlägt. Morgens bekam ich Nachrichten von jungen Menschen, die sagten, ich bin aufgewacht so wütend wie noch nie. Und ich schrieb, was, warum CDU? Also das löst er aus, die Leute fühlen sich desorientiert, warum in diesem Wahlkampf jetzt sowas passieren musste.
Auf der anderen Seite, hat Merz nicht recht, wenn er behauptet, er würde jetzt in einem normalen Verfahren das tun, was die Mehrheit der Deutschen will?
Nichts an diesem Verfahren ist normal. Nichts an dieser Tonalität ist normal. Nichts an der Rhetorik ist normal. Angela Merkel hat sich heute gemeldet. Ist das normal? Sie hat die ganze Zeit geschwiegen. Also wir merken an den ganzen Reaktionen, dass nichts normal ist. Normal ist, dass man ein normales Problem, das wir im Moment haben, lösen wollen, okay, aber nicht auf die Art und Weise. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass man diesen Normalisierungsschub, den sowohl Merz als auch Teile der CDU als auch Teile der Medienlandschaft im Moment praktizieren, nicht akzeptieren. Es gibt Wege, diese Krise zu lösen. Man versucht gerade CDU und CSU dazu zu bringen, GEAS mitzutragen. Das blockieren sie nämlich, ein europäisches Sicherheitssystem für die Grenzen. Das heißt, wenn sie da Probleme lösen wollen, dann sollen sie das mit den demokratischen Parteien tun, auf die Art und Weise, wie wir vertrauen haben in eine Zukunft, in der nicht Tage wie gestern zeigen, dass da jene feiern, die den Antrag nicht eingebracht haben. Und wir wissen, wer das war und wie sie das getan haben. Und viele Menschen sind davon irritiert, zu viele im Moment. Was Friedrich Merz lernt, ist, dass er im Moment in einer Öffentlichkeit agiert, in der Tech-Oligarchen wie Elon Musk versuchen, die Stimmung im Land in Richtung Agitation zu bewegen. Und dass viele gerade merken, wir lassen uns unsere Demokratie nicht auf diese Art schlecht reden. Ich denke, dass die meisten gerade aufwachen und merken, wir haben Probleme, wir werden sie lösen, aber eigentlich in einer kooperativen Art. Und ich war eigentlich jemand, der stilistisch auch mag, wenn es unterhaltsam ist. Aber auch Frau Merkel sagte heute, man muss auch auf Mäßigung achten. Und damit hat sie recht, im Umgang auf Mäßigung achten. Und nicht diese Eskalation der Bedrohungslage, die Eskalation der Rhetorik, die Eskalation des demokratischen Miteinanders. Ich würde das gerne uns erspart sehen, gerade in diesem Wahlkampf. Ich halte diesen Tabubruch wirklich für gefährlich, weil zum ersten Mal in fast allen internationalen Zeitungen steht, dass der künftige deutsche Bundeskanzler mit den Ultrarechten, so steht es im Ausland, kooperiert. Das Signal ist groß, dass Merkel sich jetzt gemeldet hat, ist international auch sehr beachtet worden. Innerhalb von Minuten war die internationale Presse da. Friedrich Merz bringt uns in die Lage, dass uns in den nächsten 4 Jahren die AfD wirklich vor sich herjagen könnte. Das, was die AfD danach gesagt hat, sie werden uns hinterherrennen. Wir sind diese Bewegung. Das ist keine Drohung, das ist die Realität, die er im Moment kreiert. Und es ist seine Verantwortung, das jetzt wieder rückgängig zu machen. Und ich bin sehr dankbar, dass es gerade viele Menschen gibt, die die Stimme erheben.
Was die CDU da macht, finde ich, die macht aus unserem Migrationsproblem, das wir meiner Meinung nach haben, ein Migrantenproblem. Und das finde ich unanständig. Und dann habe ich noch Dirk von Gehlen gefunden. Der Kollege hat sich das ganze Ding mal aus Sicht der politischen Kommunikation angeguckt. Also bezogen auf, wie er schreibt, Botschaften, die an bestimmte Zielgruppen gesendet werden sollen und die die Frage beantworten sollen, wofür möchtest du bei wem bekannt sein? Und der argumentiert, die Zielgruppe ist nicht getroffen worden, weil die hätte gerne klare Führung, harte Hand und sowas. Merz hat aber halt den Eindruck gemacht, dass ihm das selbst alles einigermaßen unangenehm ist, wie Jagoda auch gesagt hat. Der Zeitpunkt war falsch. Er schreibt, dass Merz sich dazu verhalten muss, ist nicht externen Umständen geschuldet, sondern dem Verhalten einer einzigen Person, Friedrich Merz. Und er stellt die Frage, warum in aller Welt sendet die Union diese Botschaft vor der Wahl? Was will sie damit signalisieren? Genau. Und sein Fazit ist, es ist ab jetzt keine Frage von Anstand oder Moral mehr, ob man als rechtsgerichteter Wähler die AfD oder Union wählen sollte. Es ist jetzt eine Frage der machtpolitischen Logik. Die Botschaft dieser Woche an die genannte Zielgruppe lautet, wenn du AfD-Positionen durchsetzen möchtest, musst du die AfD wählen. Die Union wird diese Positionen dann schon übernehmen, beziehungsweise im Zweifel nichts dagegen haben, wenn die AfD ihnen zu Mehrheiten verhilft. Und nach allen Regeln der öffentlichen Kommunikation sind diese Botschaften kontraproduktiv, wenn CDU, CSU am 23.02. mehr Wählerstimmen gewinnen wollen. Sowohl rechts als auch links entstehen verwirrende Botschaften, deren Folge nur heißen kann, besser nicht für Friedrich Merz stimmen. Und jetzt habe ich so lange geredet und ich wollte eigentlich bloß sagen, ich raff nicht wirklich, was da passiert ist. Ich würde gerne in Köpfe gucken können, und zwar vor allen Dingen Friedrich Merz und Carsten Linnemanns Köpfe.
Ja, wir haben ja also interessanterweise ja über eine ganz andere Friedrich-Merz-Sache auch noch gesprochen mit Annika Jöris, die jetzt dann natürlich komplett drunter begraben ist. Also das interessiert jetzt auch keinen mehr, dass da, was er so vorher alles gemacht hat, die 16 Jahre, die Angela Merkel regiert hat und so und wie so seine Connections in die Wirtschaft sind. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass er wirklich gedacht hat, das ist ein politisches Momentum, das darf ich nicht der AfD überlassen, ich demonstriere jetzt Handlungsfähigkeit in der Migrationsfrage. Und ich lege jetzt Lösungen auf den Tisch.
So doof kann der doch nicht sein, zu glauben, dass das tatsächlich Lösungen sind, was er da präsentiert.
Ja, es sind Scheinlösungen. Und
Moment, Scheinlösungen für Scheinprobleme. Das ist ja noch viel schlimmer. Also
wenn wir sagen, es gibt ein Migrationsproblem, was du ja sagst, dann kann man ja genau hinschauen und fragen, welche denn. Deswegen habe ich das auch gefragt. Und dann spricht man mit Migrationsforschern und der Gerald Knaus war diese Woche auch wieder Land auf, Land ab zu hören und zu sehen. Und der kann das ja ganz gut beschreiben, wo so die Probleme sind. Und die Migrationsforschung weiß natürlich, es gibt immer Migration. Und zwar so lange, wie ein Mensch hier signifikant mehr verdienen kann als in seinem Heimatland. Und die Krautreporter haben einen super Artikel zu Migration, den ich auch für eine Woche jetzt allen, die das hören, für eine Woche freigeben kann in den Shownotes, wo verschiedene Migrationsforscher einfach mal einordnen und sagen, und ich zitiere das jetzt, kein Zaun kann hoch genug sein, wenn jemand die Chance hat, das Zehnfache zu verdienen und seiner Familie langfristig ein besseres Leben zu bieten. Zitat Ende. So.
Das ist das eine. Das ist ja nicht nur eine Tatsache.
Doch.
Es geht ja nicht nur um Geld.
Die Migration passiert, weil wir ein starkes Wirtschaftsland sind. Und deswegen ist die einzige echte Lösung, die du vorschlagen kannst, um die Migration zu stoppen, sozusagen, ist, mach unsere Wirtschaft kaputt und mach uns zu einem unattraktiven Land für andere. So, und das will keiner. Aber das ist die logische Konsequenz. Was auch keiner will eigentlich, das hat Gerald Knaus auch diese Woche immer wieder betont, ist Schengen kaputt zu machen. Aber was Friedrich Merz vorschlägt, ist in Konsequenz genau das. Wenn er dauerhafte Grenzkontrollen haben will, dann macht er Schengen kaputt. Denn wenn Deutschland sagt, wir sind sozusagen nicht mehr Teil des Schengen-Raums, und das sagt Deutschland damit faktisch, dann ist es vorbei. Weil wir sind einfach so ein wichtiger Player in der EU und wir machen sehr.
Ja, wir sind das Durchreiseland. Ja. Wenn wir die Grenzen zumachen, reist hier keiner mehr durch, jedenfalls nicht mehr unkompliziert.
So, und die Probleme, die es gibt, die sind vor allem verursacht durch genau solche Politiken, wie Friedrich Merz sie gerade einschlägt. Dadurch, dass Österreich gesagt hat, wir lassen hier keinen mehr zurück. Dadurch, dass Italien gesagt hat, so, Dublin ist uns egal, wir nehmen niemanden zurück, die sollen woanders hin. Und dass alle anderen Länder eben auch diese Abschottungspolitik fahren, um uns herum landen eben die meisten bei uns. Also wir sind so attraktiv in der Europäischen Union geworden, weil alle anderen Länder überhaupt nicht mehr mitmachen bei irgendeiner europäischen Asyl- oder Migrationspolitik. Und der Gerald Knaus sagt auch, dieses ganze GEAS, ja, da ist der Markus Lanz fast vom Stuhl gefallen, als Knaus das gesagt hat. Das kannst du vergessen, weil niemand macht irgendetwas mit. Alle verweigern sich, alle kochen ihr eigenes Süppchen und dadurch entstehen überhaupt erst diese Probleme. So, und das ist das Migrationsproblem, das wir haben. Und der Weg, den wir einschlagen, ist genau den gleichen, den Österreich, Dänemark, Italien und Co. auch eingeschlagen haben, nämlich die EU noch weiter zu schwächen und dafür zu sorgen, dass wir nie auf eine gemeinsame Lösung kommen werden. Die Konsequenz ist, im Moment ist ja die Idee zu sagen, die EU schützt ihre Außengrenzen. Die Konsequenz ist, dass das nichts bringt, also dass das egal ist, weil es einfach so irreguläre Migrationsströme innerhalb der EU gibt, dass jedes Land wirklich einfach nur noch seine eigenen Grenzen schützen kann. Und was ich vorhin gesagt habe, es simuliert Sicherheit. Es ist eine Simulation von Sicherheit. Du kannst die Leute, die hier sind, also und selbst wenn du sagst, ja, das war jetzt ein psychisch Kranker okay, gucken wir mal einfach, wie viele Menschen, die hierher kommen, die vielleicht auch Geflüchtete sind, so wie der Täter von Aschaffenburg, wie viele Leute haben da psychische Probleme?
Wer soll denn danach gucken?
Das gibt niemanden, es, der das gucken kann. Es gibt Studien dazu.
Ja, okay, aber wirklich nachgucken, also wirklich mal hingehen, psychosoziale Betreuung, gibt's ja, ist ja praktisch nicht vorhanden.
Eben, das ist das Problem. Also es ist
darum, man kann das gar nicht diskutieren.
Doch, man kann es diskutieren. Man kann sagen, so ja, Studien zeigen, die sind viel häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen als Menschen, die keine Fluchtgeschichte haben. 30% haben eine posttraumatische Belastungsstörung, 40% haben eine Depression. Und was machen wir mit diesen Menschen? Und das finde ich, jetzt kommen wir an den Punkt, den ich gerne diskutieren würde. Ja, was machen wir denn mit diesen Menschen?
Nix.
Genau.
Die rechte Position dazu wäre ja, dein Problem. Das ist nicht mein Problem. Wenn du ein psychisches Problem hast, musst du damit fertig werden. Es ist nicht mein Job, dir dabei zu helfen. Das andere, ich helfe dir dabei, ich stelle Sozialarbeiter ein, ich stelle Psychotherapeuten ein, das wäre die linke Position. Mhm. Das ist die solidarische Position, die davon ausgeht, du bist, auch wenn du anders aussiehst, woanders herkommst, eine andere Sprache sprichst, einen anderen Gott glaubst, bist du genauso viel wert wie ich.
Naja, aber wenn Migrationsforscher uns sagen, wir können Migration nicht verhindern, der Zaun kann gar nicht so hoch sein, dass sie nicht mehr kommen, dann muss ich doch irgendeine andere Lösung finden und sagen, okay, dann gehe ich auf Prävention. Dann versuche ich, die hierher kommen, irgendwie so gut zu behandeln, dass bestimmte Dinge vielleicht unwahrscheinlicher werden. Du kannst es ja sowieso nie ausschließen. Ja, Leute drehen durch, das passiert halt. Und was aber tatsächlich passiert, ist, dass wir diese Leute komplett hängen lassen, weil in den ersten 36 Monaten, die sie hier sind, können Geflüchtete nur bei sehr akuten Erkrankungen überhaupt zum Arzt gehen. Und eine Psychotherapie bekommen sie in den aller seltensten Fällen überhaupt genehmigt. So. Das sind jetzt die normalen Geflüchteten. Und dann haben wir ja noch die illegalisierten Geflüchtete, also Leute, die keinen genehmigten Aufenthaltsstatus, nichts haben, die sich eh verstecken müssen und irgendwie untertauchen und so. So, bei die versuchen irgendeine, jetzt nicht nur psychologische, sondern irgendeine medizinische Leistung beim Sozialamt zu beantragen, werden sie der Ausländerbehörde gemeldet und sind damit dann, ne? Also das ist ja deren große Angst. Also da sind eigentlich die Punkte, wo man auch ansetzen könnte. Und ich finde das alles eine Diskussion, die über so vieles hinweggeht. Also nicht nur, dass die meisten Deutschen andere Probleme gerade größer finden. Nicht nur, dass es eine Simulation von Sicherheit ist und dass die tatsächlichen Migrationsprobleme in Europa ganz andere sind, die wir damit eigentlich noch vergrößern. Was wir machen, und das ist das, was ich an all den Menschen beobachte, denen ich zum Beispiel in den sozialen Medien folge, so wie jemand wie Jagoda Marinic, Marina Weisband, Gilda Sahebi, Leute, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, sind massiv verunsichert. Und was auch passiert ist, das haben wir nach Magdeburg gesehen und in Magdeburg gesehen, der Rassismus wird massiv geschürt. Die Übergriffe
gegen Menschen. Die extreme Rechte traut sich auf einmal raus.
Ja, genau. Und das ist alles das, was wir geschafft haben in den letzten Wochen. Eigentlich seit Magdeburg, auch schon Solingen, war ja der erste, würde ich sagen, Punkt, an dem es losging, wo die Debatten in diese Richtung geschürt wurden. Magdeburg sehr stark und dass ausgerechnet jetzt im Wahlkampf sowas wie in Aschaffenburg passieren musste, ist bedauerlich, weil wir ja sehen, wie es dann eben benutzt wird, um noch mehr diese Stimmung aufzuheizen.
Du sagtest eben, es geht nur um Geld. Das glaube ich nicht. Ja, es geht auch um Geld, klar. Wenn ich irgendwo anders das Zehnfache verdienen kann, gehe ich lieber dahin.
Ja.
Ich glaube aber, dass es vor allen Dingen auch um Frieden und Stabilität geht.
Ja, sicher.
Du kommst hierher, weil Deutschland ein sehr friedliches, ein sehr stabiles Land ist. Also Deutschland ist ja, wir haben ja, Kriminalität ist so niedrig wie nie zuvor. Also hier liegt ja nicht wirklich was im Argen, außer diese Brücken und die Schulen. Aber das sind so Sachen, die interessieren dich nicht, wenn du irgendwohin einwanderst, ob du jetzt, ob eine Brücke kaputt ist oder nicht. Und das Problem, denke ich, ist vor allen Dingen, du kommst hierher auf der Suche nach Stabilität und Frieden und findest das genaue Gegenteil. Ja, also das ist halt nicht Stabilität, wenn du 3 Jahre im Blechcontainer auf dem Tempelhofer Flughafen lebst. Und es ist auch nicht Frieden, wenn du ständig angefeindet wirst. Und zwar nicht nur von irgendwelchen Leuten auf der Straße, also von irgendwelchen Zivilisten, sondern wenn auch die Politik und Teile der Medien dir die ganze Zeit sagen, dass du eigentlich bist du erwünscht, noch wollen wir mit dir, du bist ja doof.
Du bist ein Problem.
Du bist ein Problem, genau. Das ist, darum sage ich, wir haben ein Migrationsproblem. Eigentlich ist es ein Migrationspolitikproblem, das wir haben. Ja. Aber wir machen es immer wieder zu einem persönlichen Problem der Migranten. Und das, wie gesagt, das ist, ich finde das sowas von ungehörig. Das ist unglaublich. Und auch nicht nur den Migranten gegenüber, sondern auch uns selbst gegenüber. Wie lange wollen wir uns denn eigentlich noch in die Tasche lügen?
Ja,
das führt ja auch dazu, dass wir Jahre und Jahrzehnte, ich meine, guck dir mal an, wo wir, ja, das mit den Schulen ist nicht so ein Problem. Doch ist es, und jetzt ist es so groß, dass es kaum noch zu lösen ist, weil so viel Geld will keiner locker machen. Ja. Also mit der Infrastruktur, das wird schon. Ist es aber nicht geworden. Jetzt hat keiner mehr so viel Geld, um die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Und das kannst du ja immer weiter erzählen, diese Geschichte. Wir lügen uns so lange in die Tasche, bis wir tatsächlich die Kontrolle über die Dinge verloren haben, weil uns einfach das Geld fehlt, um die Kontrolle irgendwie zu übernehmen.
Ja.
Und das ist halt, am Ende fällt uns das alles auf die Füße. Und das ist so was ich seit Jahren versuche zu sagen. Leute, benennt die Probleme, kriegt eure Fakten klar und dann können wir versuchen, die Probleme zu lösen.
Ja, genau.
Ne? Und das ist keine psychosoziale Betreuung. Also weißt du, mach die Grenzen zu, dann hast du hier halt immer noch sehr viele Menschen, die psychosoziale Betreuung bräuchten, aber keine kriegen.
Genau, eben.
Das hört ja nicht auf. So. Und früher oder später, dann machst du weiter. Dann gehst du jetzt von den Migranten weg, jetzt gehst du mal zu den schönen Weißen in der siebten Generation Almans. Und zwar in der Unterschicht, die ungeheuren Druck haben, die am Monatsende kein Geld mehr übrig haben, meistens schon eine Woche vor Monatsende kein Geld mehr übrig haben, die viel zu viel für ihre Miete zahlen müssen, die, ne, kannst ja unendlich viel aufzählen, unter was für einem Druck du stehst, wenn du irgendwie zum unteren Fünftel der Gesellschaft gehörst. Ja, glaubst du denn, die fangen nicht auch irgendwann an durchzudrehen, wenn sie merken, ich habe hier weder Stabilität noch Frieden?
Nicht automatisch. Und das ist vielleicht auch noch, ich will auch überhaupt nicht gesagt haben, dass Leute mit psychischen Problemen grundsätzlich irgendwie Täter werden und dass die gefährlich sind. Weil das ist ja für den allergrößten Teil, wahrscheinlich 99% aller Menschen mit psychischen Problemen, überhaupt nicht der Fall. So, ne, die leiden ja vor allem selbst und brauchen auch deswegen Hilfe und Unterstützung. Aber wenn man schon darüber kommt, über dieses Argument, dann wäre natürlich die naheliegendste Maßnahme, finde ich, Prävention, aber darüber sprechen wir nicht.
Ja, die Grenze zu schließen ist, glaube ich, für viele Leute Prävention. Das ist ein bisschen das Problem.
Es fühlt sich so an, aber hatte ich auch diese Woche einen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, jemand von der Gewerkschaft der Polizei saß bei Lanz auch. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, es war sogar dieselbe Sendung, war es die, in der auch, keine Ahnung, ich habe mir zu diesem Thema zwei Lanz-Sendungen angeguckt, verlinke ich auch beide. Und der sagt halt, naja, er kommt aus Brandenburg. Und in Brandenburg gibt es 30 Grenzübergänge nach Polen.
Ja, viel Spaß beim Bewachen. Ja.
Sie schaffen es, 24 Stunden am Tag zu bewachen. So. Und dann sagt er auch, das sind ja alles schöne Forderungen, die da der Herr Merz gestellt hat, aber woher nehmen wir das Personal? Das haben wir nicht.
Das ist das, wo ich eben sagte, das ist aus mannigfaltigen Gründen, funktioniert das nicht, sei es juristisch, sei es
schon. Es ist eine sehr komische Form der Symbolpolitik und jetzt ist halt das Symbol, das entstanden ist, eines, das sehr verheerend ist. Ich meine, das einzig Gute finde ich, dass er seit Mittwoch, also Mittwochabend direkt, sind die Omas gegen rechts aufmarschiert. Die waren ja auch.
Die sind auch so super, die.
Ja, vergangenen Samstag waren 100.000 Menschen auf der Straße in Berlin. Also fand ich richtig stark. Das macht mir Hoffnung, weil die Leute verstehen trotz allem. Also, wenn ich einfach nur Tagesschau, ZDF heute und Deutschlandfunk Nachrichten höre, dann bekäme ich den Eindruck, dass dieses Agenda-Setting von rechts, wir diskutieren jetzt nur noch über Migration als Problem, dass das funktioniert. Das wäre mein Eindruck. Wenn ich mir dann aber anschaue, was auf den Straßen los ist, dann macht mir das Hoffnung, weil ich sehe, nee, es funktioniert nicht, Leute. Es funktioniert nicht. Und die Leute verstehen das und die setzen sich jetzt wirklich zu Wehr. Die haben keinen Bock auf Nazis an der Regierung schlimmstenfalls und die haben auch keinen Bock, dass die CDU mit denen paktiert oder auch deren meine, letztendlich hat die AfD zugestimmt, weil die CDU was vorgelegt hat, was ihren Forderungen entspricht. Muss man halt auch mal ganz klar sagen.
Ja, und selbst wenn es denen nicht 100% entsprochen hätte, also die haben ja auch noch irgendwie so einen Anti-AfD-Abschnitt da reingeschrieben.
Ja, aber.
Das war die perfekte Falle.
Der Rest hat gereicht. Ja.
Also es war die absolut perfekte Falle und da die hat die CDU sich selbst gestellt und ist, ich, also wie gesagt, ich raff das immer noch nicht.
Ja.
Ich kann nachvollziehen, dass hinter all dem steht natürlich auch der Versuch, Deutschland für Migration oder für Migranten so unattraktiv wie möglich zu machen.
Aber auch das ist aber, ja, wirtschaftspolitischer Wahnsinn noch dazu.
Ja, genau. Entweder du machst die Wirtschaft kaputt, dann verdienen sie nicht mehr genug. Oder du machst halt hier irgendwie so ein Schlägertrupps auf der Straße-Dings. Aber das will ja auch keiner haben. Weil das Problem ist ja, wenn du Schlägertrupps losschickst oder Schlägertrupps nicht aufhältst, die Migranten klatschen gehen. Früher oder später klatschen die mich auch.
Ja, nicht nur dich.
Ja, klar, dich auch. Alle anderen auch. Ja. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn und das ist alles so unglaublich kurz gedacht immer nur und das macht mich irre.
Ja.
So, wollen wir mal eine gute Nachricht erzählen?
Nee, ich wollte noch bei dem Thema bleiben, weil die Krautreporter hatten einen sehr schönen Artikel noch auch zu dem Thema, wie kann ich Friedrich Merz als Kanzler verhindern?
Festbinden, entführen.
Da geht es um das ganze Thema, wie wählt man denn strategisch? Was kann man so verschiedene Möglichkeiten, wenn Dinge dir wichtig sind, wie solltest du dann wählen? Auch den Text verlinke ich euch mit einer Woche Zugriff. Und ich habe nur mal so ein paar Schlaglichter rausgezogen, weil es kann ja auch sein, dass ihr wollt, dass Robert Habeck Kanzler wird. Ja? Da sagen die
Wollen das nicht mittlerweile sogar die meisten? Ist der nicht gerade beliebtester? Oder?
Der ist der beliebteste Kanzlerkandidat. Also mit den Werten könnte er Kanzler werden, wenn er direkt gewählt werden würde vom Volk. Aber seine Partei kann das leider nicht liefern. Die hat nicht diese Umfragewerte. Deswegen ist das auch wahrscheinlich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Sag niemals nie. Aber wenn man will, dass Robert Habeck Kanzler wird, dann geht das mit zwei Koalitionen. Grün, Rot, Rot. Also Grüne, SPD und Linke. Oder wieder die Ampel. Dann müsste aber die Grünen müssten dann stärker sein als die SPD. Generell bei diesen beiden Optionen müssten die Grünen stärker werden als die SPD. Ist auch ein bisschen unwahrscheinlich, aber man weiß es nicht. Und je nachdem, welches davon man favorisiert, müsste entweder die Linkspartei oder die FDP auch in den Bundestag kommen. Beide weiß man ja halt nicht. Also das heißt, wenn ihr Robert Habeck als Kanzler wollt, müsstet ihr euch auch überlegen, ob ihr lieber die Linkspartei oder die FDP noch in den Bundestag hieven wollt. Tatsächlich habe ich auch gemerkt, dass ich es irgendwie sehr gruselig finde, die Vorstellung, dass wir nach den Bundestagswahlen einen Bundestag haben, in dem die CDU, die SPD, die AfD wahrscheinlich als zweitstärkste Kraft, das BSW mal gucken, und ansonsten die Grünen als einzige irgendwie halbwegs ein bisschen links von der Mitte oder vielleicht immerhin Mitte noch da. Also ich finde es gruselig, die Vorstellung, dass außer den Grünen keine, verstehst du, was ich meine? Dass die Linkspartei nicht drin ist, finde ich eine gruselige Vorstellung.
Ja, absolut.
So große Probleme ich mit denen habe inhaltlich. Aber,
genau.
Ja, aber ich will ja, dass Robert Habeck Kanzler wird. Nein, weiß ich nie. Ist ja auch egal. Dann, wenn man die AfD klein halten will, kann ja auch sein, dass man das gerne möchte, dann muss man seine Erststimme in seinem Wahlkreis dem Kandidaten geben, der die größten Chancen gegen den AfD-Kandidaten hat.
Ah, so wie ich damals SPD gewählt habe, weil in Frankfurt, wie hieß sie, vom Vertrieben, diese vertriebenen Frau angetreten ist. Ja, aber verstehe. So habe ich tatsächlich schon mal gewählt.
Ja. Hier kommt auch ins Spiel, dann musst du eine der Parteien wählen, die an der 5%-Hürde scheitern könnte, also Linke oder FDP, wenn du die AfD klein halten willst oder ihren Einfluss klein halten willst. Mhm. Wähle bitte keine Partei, die sehr geringe Chancen hat, in den Bundestag zu kommen.
Cannabis-Partei tritt ja gar nicht mehr an, habe ich jetzt gesehen. Ich weiß auch gar nicht, die Dönerpartei tritt die Dönerpartei
an? Was? Ich habe von all denen noch nie gehört, aber ich bin auch nicht so firm in diesen Kleinstparteien.
Und ja, erzähle ich nächste Woche, was da alles so passiert. Mache ich Wahlspektakel.
Was ich auch interessant fand, du willst die AfD möglichst klein halten, dann wähle Grüne oder SPD, damit sie eine Chance haben, zweitstärkste Kraft zu werden.
Mhm.
Wenn man, und jetzt zu der Teaser-Frage, wenn man Friedrich Merz als Kanzler verhindern will. Also ist schwierig, aber dann musst du dafür sorgen, dass eine Koalition stark genug wird, die nicht CDU enthält. Mhm. Das kann eben auch die vorhin genannten Rot-Grün-Rot sein, also meinetwegen auch SPD stärker, oder eben die Ampel. Das heißt, man muss auch hier sein Kreuz wieder setzen bei der Linkspartei oder der FDP, damit die überhaupt reinkommen, der SPD, damit sie stärker werden, oder den Grünen, damit sie irgendwie stark genug werden. Also unterm Strich bleibt, und da sind noch so ein paar andere hier, ich will Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot-Grün. Also das sind so ein paar Sachen, die man ja alle wollen kann und was man dann zu tun hat. Wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Auch sowas wie, ich will Volt in den Bundestag bringen. Rate, was man dann tun muss.
Volt wählen.
Ja, genau. Und was ich so mitgenommen habe aus diesem Artikel war, ja verdammt, wir sollten eigentlich wirklich alles daran setzen, dass entweder die Linke oder die FDP, je nachdem mit welcher dieser beiden Parteien ihr euch weniger unwohl fühlt, in den Bundestag kommt. Das ist eigentlich ein wichtiges Anliegen.
Im Übrigen, die Dönerpartei tritt nicht an, aber haben schon angekündigt, dass sie 29 antreten wollen. Diesmal war einfach die Vorbereitungszeit zu kurz, weil die Neuwahlen ja so schnell kommen, also deutsch schnell. Mhm. Darf ich denn jetzt mit der ersten guten Nachricht des Tages mal kommen?
Ja, und weil wir schon bei so fortgeschrittener Zeit sind, kann es sein, dass es auch die letzte gute Nachricht des Tages wird.
Na, garantiert nicht. In Serbien, da gehen sie seit fast einem Vierteljahr auf die Straßen. Angefangen hat es mit Studentenprotesten und zwar nach dem sogenannten Unglück von Novi Sad. Das war Anfang November, da ist ein Bahnhofsvordach eingestürzt, 15 Menschen sind gestorben und das Ding ist schlecht gebaut gewesen, weil in solchen Ländern wie Serbien, das hat es ja dann auch, Erdbeben in Türkei gab es ja auch schon, wo letztendlich Korruption dafür verantwortlich ist, dass Vorschriften nicht eingehalten werden, weniger Baumaterial genommen wird und solche Sachen halt. Und die unterschwellige Forderung ist Schluss mit der Korruption, also der Protestierenden, was mittlerweile nicht nur StudentInnen sind, sondern quer durch die Gesellschaft gehen die Leute auf die Straße. Die fordern, dass die Korruption aufhört und das geht halt ganz eindeutig gegen Vucic, den Präsidenten, der, wie die FAZ schreibt, die serbische Politik in den vergangenen Jahren ganz auf seine Person ausgerichtet hat. Oder wie wir es nennen, autokratisch regiert. Ja. Was sie letztlich wollen, diese Protestierenden, ist, dass rechtsstaatliche Standards eingehalten werden. Das heißt, ein Rechtsstaat ist ein Staat, der nicht nur allgemein verbindliches Recht schafft, sondern auch seine eigenen Organe an dieses Recht bindet. Das Gegenteil wäre der Unrechtsstaat oder der Polizeistaat. Dienstag ist Miloš Vučević zurückgetreten. Das war der Ministerpräsident. Und einhellige Meinung aller Kommentare, die ich gelesen habe, ist, damit will Vučić bloß seinen Hintern retten. Hm. Und die Stimmung im Land ist, wir protestieren jetzt weiter. Und zwar so lange, bis entweder das Parlament eine neue Regierung wählt oder es vorgezogene Neuwahlen gibt. Oder er sitzt es aus, kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen, angesichts der Leute, die da ständig auf die Straße gehen. Der Mitteldeutsche Rundfunk, den kann man da gut konsultieren, der hat einen Kollegen, der regelmäßig aus Serbien berichtet und zwar online. Und der schreibt, der Studentenaufstand kam urplötzlich in der apathischen serbischen Gesellschaft auf, in der sich gerade junge Menschen trotz Wahlmanipulation und massiven Missbrauchs von Staatsressourcen zu Parteizwecken von der Politik fernhielten, was eine der größten Schwächen der bürgerlichen Opposition war. Der serbische Studentenprotest entstand außerdem auf heimischem Boden, ganz ohne logistische oder finanzielle Hilfe des Westens, der bei sogenannten Farbrevolutionen in ganz anderen ehemaligen Ostblockländern demokratische Bewegungen gegen die Diktatur unterstützte. Mehr noch, er kam trotz der Haltung der EU und der USA, auch Deutschlands, zustande, die seit einem Jahrzehnt den serbischen Autokraten Vucic und sein Machtsystem de facto unterstützen und somit Beihilfe zur Tötung der serbischen Demokratie leisteten. Hm. Und das ist die gute Nachricht, und zwar eine gute Nachricht über die serbische Zivilgesellschaft.
Ja, und es ist ja nicht nur die serbische und eigentlich, das ist eigentlich immer die gute Nachricht. Es ist ja auch die georgische Zivilgesellschaft, die immer weiter demonstriert und sich nicht klein zu kriegen ist. Und es ist ja, wie ich auch gerade gesagt habe, unsere Zivilgesellschaft, die jetzt auf die Straße geht und sich wehrt und zeigt, dass sie auf keinen Fall mitmachen wird. Und das finde ich, ist echt etwas, was man nicht hoch genug schätzen kann. So. Ja, was ja auch ein großes Thema diese Woche war, über DeepSeek noch sprechen. Hast du vielleicht mitbekommen, es gab ja so eine kleine Erschütterung am Aktienmarkt, ja, wie wir bestimmt auch gleich im Börsenticker noch hören werden.
Ich schaue gerade mal rein.
Weil eine für eine sehr wichtige Aktie, also so Nvidia heißt die, ist kurze Zeit mal ziemlich in den Keller gestürzt diese Woche. Und das haben, glaube ich, viele.
600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren.
Ja. Und ich glaube, das haben Leute gemerkt. Und der Grund dafür war eben, dass es eine neue, ja, eine Konkurrenz zu OpenAI gibt, nämlich die von einem chinesischen Start-up. Es gibt einen sehr schönen Artikel von Casey Newton, das ist ein Autor, der hat einen Newsletter namens Platformer. Und der hatte so vier Gründe, warum man sich Sorgen machen sollte wegen DeepSeek und vier Gründe, warum man sich keine Sorgen machen sollte wegen DeepSeek aufgeschrieben. Und einen sehr guten Grund, sich generell vielleicht mal Sorgen zu machen wegen KI, hat er auch noch hingeschrieben, nämlich, dass eigentlich alle wichtigen Sicherheitsprobleme, die KI so mit sich bringt. Und wenn ich KI sage, meine ich vor allem erstmal so Language-Modelle.
Die Large Language Models.
Genau, also ne, das sind ja jetzt keine noch nicht so richtig selbstdenkende Persönlichkeiten quasi oder so. Aber er sagt, naja, also falls irgendeine dieser Startups oder irgendeines dieser Labore, die da ja überall auf der Welt arbeiten, jetzt tatsächlich etwas finden sollten, was übermenschliche Intelligenz hat. Und wir aber bis dahin keine Möglichkeit geschaffen haben, sicherzustellen, dass diese übermenschliche Intelligenz mit unseren menschlichen Werten und Wünschen d'accord geht. Ja? Und das hat wohl Joe Biden versucht. Der hatte immerhin mit einer, naja, Executive Order hat er Beschränkungen für die US-KI-Labore immerhin erlassen. Die hat Trump jetzt aber am ersten Tag seiner Amtszeit wieder aufgehoben. Also wir haben da eigentlich noch relativ wenig bisher drüber nachgedacht, welche Grenzen müssten wir dem setzen, was für Sicherheitsgarantien müssen eigentlich Startups, die daran arbeiten, der Gesellschaft gegenüber auch ablegen. Das ist so das Hauptproblem. Und bei DeepSeek ist das noch ein viel größeres Problem, weil da einfach überhaupt niemand im Bereich Security irgendwie engagiert ist.
Entschuldige mal, aber haben wir nicht wir haben doch den EU Artificial Intelligence Act, regelt der da nicht ein bisschen was?
Ja.
Also der überreguliert sogar nach Meinung vieler Leute.
Genau, für die EU.
Aber ja, genau. Ja.
Aber ansonsten ist es schon so, dass jetzt gerade auch wenn in China sowas entwickelt wird, es da gar keine Grenzen gibt, während die da dran rumbasteln. Und die Frage ist, was passiert, wenn das in die Hände von anderen Autokraten kommt oder auch sonst die. Also im Moment ist es ja auch so, es kommt in die Hände von allen. Außer Italien. In Italien ist die App gerade aus den App-Stores genommen worden wegen Datenschutz. Aber
es ist ja nicht, also wenn das in die Hände von Autokraten kommt, finde ich so ein bisschen schwierig, weil wie willst du das denn, du kannst das ja gar nicht verhindern.
Eben,
ja? Genau. Also der Source Code, du kannst dir den Source Code sogar runterladen von denen und kannst da selber mit rumspielen und selber deine Daten da reinjagen und das lernen lassen und so.
Und drum gibt es eben diese Idee, darüber mal nachzudenken, was bei der Entwicklung und während man an diesen Dingen dran herumlaboriert. Im Moment sind die ja wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig gefährlich, außer natürlich diese ganzen Einflussnahmeversuche, die wir auch in Wahlkämpfen erleben und so weiter, klar.
Ja, aber das ist ja nicht ein KI-Problem. Also da hilft die KI ja nur, Propagandafotos oder irgendwie sowas zu erstellen eben. Und macht das Ganze wesentlich einfacher und billiger. Ich tue mich sehr schwer, also ich habe diese Woche eine Podiumsdiskussion zum Thema KI versucht zu moderieren und die hat mich doch recht ratlos zurückgelassen. Das Problem ist, dass, das war auch eins, worüber wir mehrfach da geredet haben, KI wird in den Diskussionen, die wir so darüber führen oder wenn wir darüber reden, immer so als eine Entität begriffen, also eine Wesenheit, die in den Raum tritt und letztendlich, ja, also ne, wie so ein Mensch, der kommt in den Raum und der macht was und der hat bestimmte Vorstellungen und Mächte und tralala. Und das ist halt nicht so.
Das ist nicht so, genau.
Ist halt, also die Art und Weise, wie wir über KI diskutieren, die scheint mir im Wesentlichen getrieben von Marketing für KI-Anwendungen. Ohne dass wir vorher überhaupt erstmal klar gezogen haben, da sind wir wieder, vorher überhaupt erstmal klar gezogen, was ist das überhaupt, worüber wir reden?
Ja,
Naja. Das finde ich so problematisch daran.
Deswegen ermahnt mich ja auch mein Faktencheck oft am Ende der Sendung, ja, wir reden ja nicht über KI, sondern Large Language Models.
Genau, über bestimmte Anwendungen. Und es gibt halt Anwendungen, zum Beispiel erzählte dann eine der Gesprächspartnerinnen gestern, es gibt eine KI, also ein KI-Werkzeug, das normale Texte in einfache Sprache übersetzt.
Ja.
Auch das ist KI.
Super,
halt. Aber das sehen wir halt nicht, während wir da diskutieren. Das ist immer so dieses, oh mein Gott, Skynet.
Ja, wir haben so viel Terminator geguckt.
Genau.
Ja, genau. Das ist ja auch alles nicht, also ich habe jetzt natürlich den dramatischsten Satz aus seinem Newsletter rausgenommen, weil er hat ja auch noch 4 Gründe, warum er sich auch ein bisschen entspannen kann. Und ich finde es auch ein bisschen lustig, weil es gibt ja jetzt auch schon irgendwie Urheberrechtsstreit mit OpenAI. Die sagen so, ja, aber ihr habt eure KI mit unserer KI trainiert.
Wo habt ihr eure Daten geklaut?
Genau, wo hattet ihr denn eure? Das ist so, das ist ein bisschen lustig. Insofern, ja. Also ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil es da doch auch ein bisschen eine kleine Erschütterung war diese Woche. Und es gab auch viele Menschen, die gefeixt haben, weil diese Hybris, die das Silicon Valley ja auch oft um sich so hatte, natürlich auch ein Stück weit jetzt erstmal gebrochen ist. Ne? Und das tut denen vielleicht auch mal ganz gut. Speaking of Apokalypse, es gibt auch einen neuen Asteroiden, den sollten wir vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, weil er war immerhin auch in vielen Medien zu lesen, zu hören, zu sehen. Er hat einen Durchmesser von zwischen 40 und 100 Metern und es gibt eine kleine Chance, dass er die Erde treffen könnte und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:77 am 22. Dezember 2032 und danach mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:71. Und weil das alles nicht nichts ist, hat dieser Asteroid nämlich auch die erste Stufe für, Achtung, planetare Verteidigungsmaßnahmen ausgelöst. Und deswegen hat das auch in die Medien geschafft.
Verstehe.
Und das klingt
ja, dramatisch. Ja, da gibt es so eine DEFCON-Karte, ne, wo dann die Asteroiden so hochgestuft werden oder reingestuft werden oder sowas. Wie heißen die?
Ja,
Coriolis. Nee, das war
weiß
was
ich
anderes.
Nicht. Ich verlinke den Wikipedia-Artikel, da steht das alles auch drin. Der hat nämlich natürlich auch schon einen Wikipedia-Artikel. Und das bedeutet aber nur, also die erste Stufe für planetare Verteidigungsmaßnahmen bedeutet nur, alle verfügbaren Teleskope werden aufgefordert, so viele Daten wie möglich über ihn zu sammeln. Und dann schauen wir mal weiter.
Torino-Skala. Das
Stufe 3 hat genau. Das habe ich mir gemerkt.
Stufe 3. Veganer Stufe 3. Ich hätte ja eigentlich gerne noch erzählt, dass der Bundestag ein paar Mandate für Auslandseinsätze der Bundeswehr verlängert hat. Und zwar im Mittelmeer, im Roten Meer und im Südsudan. Und das hätte ich jetzt damit erzählt. Ich hätte nur noch weiter ausholen können, aber das erspare ich dann allen Anwesenden und Abwesenden.
Dann machen wir jetzt auch noch die gute Nachricht der Woche.
Ich habe auch eine gute Nachricht.
Noch eine gute Nachricht?
Und zwar eine richtig gute Nachricht.
Also meine gute Nachricht der Woche ist, gerade wenn wir so eine Woche haben, wo wir so viel, so viel den Rassismus wieder geschürt haben, medial und politisch, dass es tatsächlich endlich in Hanau ein Mahnmal für die Opfer des rassistischen Anschlags von 2020 geben soll, 5 Jahre später, immerhin. Und das ist was, worauf, das weiß ich auch aus so verschiedenen, ja, es gab ja einen längeren Hanau-Podcast auch, wo auch die Opferfamilien im Mittelpunkt standen. Und die haben ja auch so eine Initiative gegründet, ne, dass wir das nicht vergessen, was da passiert ist und dass Deutschland da auch weiter an der Aufarbeitung arbeitet. Das ist ja auch noch längst nicht abgeschlossen eigentlich. Und insofern weiß ich, dass denen das auch wichtig ist, weil ein tatsächlich großes Problem ist rechte Gewalt. Und dass hier daran erinnert wird, dass Rassismus tötet, das finde ich, so traurig es eigentlich auch ist, eine gute Nachricht.
Nachtrag. Ich hatte eben gesagt, dass sie die Abstimmung über dieses Migrationszustromsbegrenzungsgesetz verschoben hätten.
Ja.
Anscheinend ist das doch nicht der Fall. Es ist jetzt 14.19 Uhr am Freitag, dem 31. Januar und der Deutschlandfunk meldet, die Unionsfraktion will ihr umstrittenes Gesetz zur Migrationspolitik nicht zurückziehen. Es werde wie geplant heute zur Abstimmung gestellt, sagte der parlamentarische Geschäftsführer frei nach einer Unterbrechung der Plenarsitzung. Die FDP hatte eine Verschiebung auf den letzten Sitzungstermin vor der Bundestagswahl im Februar vorgeschlagen. So, und der Spiegel meldet, Debatte läuft, FDP will doch über Migrationsgesetz der Union abstimmen. Das steht nicht wirklich im Spiegel. Im Spiegel steht, FDP will über doch Migrationsgesetz der Union abstimmen. Aber ich habe das umgedreht, um den Satz ein bisschen plausibler klingen zu lassen. So ist das, wenn man Ticker schreibt.
Ja, das kann passieren.
Das wollte ich nur noch nachgetragen haben und jetzt kommt meine gute Nachricht, meine eigentliche oder die andere gute Nachricht und die ist relativ kurz. Der Bundestag hat was beschlossen. Bisher haben die Krankenversicherungen nur bis zum vollendeten 22. Lebensjahr die Pille danach erstattet. Ab jetzt müssen Frauen, die vergewaltigt worden sind, nicht mehr selber für die Pille danach bezahlen. Der Bundestag hat beschlossen, diese Altersgrenze von 22 Jahren zu streichen und den Krankenkassen die Kosten aufzubürden. Finde ich gut.
Ich kann gerade nicht fassen, dass das nicht schon vorher der Fall war, aber es ist gut, ist gut.
Ja, bist, also ab 22 bist du halt selber für deine Abtreibung zuständig. So war das früher. Weiß auch nicht, was da so, vor allen Dingen, 22, wie, war das eine Kompromisszahl?
Bestimmt.
Also 18, 21, okay, 22,
Naja, bis inklusive 21 kriegst du es
noch. Nee, Vollendung des 22. Lebensjahres. Also. Das heißt, wenn du 23 geworden bist, dann nicht mehr.
Dann erst.
Ist das irgendwie so, durchschnittlich gehen die Leute mit 19 in die Uni und sind dann ab 23 berufstätig und verdienen ihr eigenes Geld und können das selber bezahlen? Oder wie ist da die Argumentation, habe ich mich gefragt.
Keine Ahnung.
Na, ist auch egal.
Kommen wir zum Limerick der Woche. In der vergangenen Woche hatten wir das wunderschöne Thema Renten ausgerufen als Thema für die Limericks. Es sind auch tatsächlich einige ganz schöne eingetrudelt. Und einer, der ja immer eintrudelt, ist unser Limerick von Jens Ohrenblicker. Und der kommt hier.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Die Pflegerin Britt aus Malente, die freute sich sehr auf die Rente. Dann kam mit der Zeit der erste Bescheid. Sie sagte nur Danke und flennte.
Malente war, glaube ich, auch noch bei einem.
Es gab noch eine Einsendung mit Malente. Ja. Und aus Malente kam ja auch Lolle aus dieser wunderschönen, völlig belanglosen Serie Berlin, Berlin.
Ja.
Auch aus Malente. Ach, schöne Serie war das.
Ja.
Es sind sehr viele Limericks gewesen, die wir jetzt eingereicht haben.
Ich nehme tatsächlich den von Friederike mit Malente.
Mit Malente.
Genau. Es lebt der Karl-Heinz in Malente und träumt von der reichlichen Rente. Liest von Kryptomillionen. Das muss sich doch lohnen. Doch merkt er sehr schnell, es war eine Ente.
Tobi zum Beispiel, nee, Lobo-Tobi hat geschrieben, es war mal ein Blümchen in Bonn, schwadronierte ständig davon, die Renten seien sicher, dass ich nicht kicher, ich lebe vom nächsten Pfandbon.
Was nehmen wir denn für ein Thema für
Gott, oh Gott, oh Gott.
Von dieser Woche?
Von was denn?
Von
Serbien.
Serbien? Ist da, findest du das ein gutes Thema für einen Limerick?
Nicht? Okay, dann nicht.
Ja, der Rest war ja eigentlich nur März und ich meine.
März und schlimm war alles. Die Stimmung im Land. Gucken wir mal, was ich hier noch so hatte bei der Stimmung im Land. Stimmung im Land, was ist das? Stimmung. Die Stimmung im Land.
Stimmung.
Das Thema ist die Stimmung im Land. Der nächste Limerick über Stimmung im Land.
Na gut, sonst hätte ich gesagt März, aber der hat keinen Limerick verdient.
Kein Limerick für März, weißt du.
Ja, echt. Hat der nicht verdient, der Lump. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Nasdaq muss federn lassen.
Dienstag.
Nach DeepSeek-Schock greifen Anleger kräftig zu.
Mittwoch.
Wall Street hangelt sich durch.
Donnerstag.
Wall Street fängt sich noch.
Freitag.
DAX markiert 10. Rekordhoch des Jahres.
Wird? Wir haben noch gar nicht so lange ein Jahr.
Ja. Weiß ich, man muss halt einfach nur die Zeitreihen ein bisschen flexibel behandeln, dann kann man immer super geile Rekordmeldungen bringen. Ich vermute, wenn man das noch ein bisschen nach hinten verlängert, wer weiß, vielleicht ist es das 100. Rekordhoch der letzten 10 Jahre.
Mhm. Naja, hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was würdest du denn gerne noch korrigieren oder ergänzen?
Also wir fangen mal am Anfang der Sendung an, wo auch sonst. Da hattest du ja über die Hilfen für die Ukraine gesprochen und ich wollte da gerne noch ergänzen, weil du ja auch sagtest, Union, FDP und Grüne könnten sich zusammentun und die Bundesregierung eben auffordern, diese Hilfen auf den Weg zu bringen. Und das stimmt. Es ist allerdings wie auch bei diesem Migrationsantrag der CDU so, dass das so ein bisschen symbolpolitisch gewesen wäre, wenn sie diesen, also selbst wenn sie sich zu einem Antrag zusammen hätten zusammenschließen können, wäre es eher eine symbolpolitische Geste gewesen. Nicht, dass das nicht auch wichtig ist, aber genau, nur um das so ein bisschen einzuordnen. Und das Handelsblatt schrieb auch noch dazu, der Antrag für eine überplanmäßige Ausgabe kann nur von der Bundesregierung gestellt werden, nicht vom Bundestag. Dann sind die Steuerannahmen vom letzten Jahr sogar noch ein bisschen höher, als Holger sagte. Und zwar liegen die so bei knapp 30 Milliarden mehr als im Vorjahr und sind insgesamt um 4% gestiegen. Dann hatte Holger ja, oder haben wir ja sehr viel heute über das Zustrombegrenzungsgesetz, was für ein fürchterliches Wort auch schon gehört. Und als Holger da die Inhalte aufgezählt hat, haben sich ein paar Sachen vermischt aus eben noch diesem Antrag zur inneren Sicherheit und diesem 27-Punkte-Plan, über den auch schon am Mittwoch abgestimmt wurde. Also das Gesetz, Holger hatte zum Beispiel so Sachen genannt wie Videoüberwachung in Echtzeit, dass so polizeiliche IT-Dienste vereinheitlicht werden sollen und die Nachrichtendienste mehr Befugnisse bekommen sollen. Das sind alles Sachen, die in diesem Antrag standen. Mhm. Und in dem Gesetz selber geht es vor allem um drei Punkte. Das eine ist eben eine Formulierung. Es soll um eine Begrenzung der Migration statt um eine Steuerung der Migration gehen. Es soll keinen Familiennachzug geben für eben diese besagte Gruppe von Menschen, deren Aufenthaltsstatus nicht ganz geklärt ist. Und die Bundespolizei soll mehr Möglichkeiten bekommen, Leute auch zu verhaften und einzusperren, um dadurch ja schneller abschieben zu können. Mhm. Ja, und dann habe ich noch einen anderen wichtigen Nachtrag zu diesem Zustrombegrenzungsgesetz. Und zwar wurde der Gesetzentwurf abgelehnt im Bundestag. Es haben 350 Menschen dagegen gestimmt, 338 Menschen dafür. Also es war nicht ganz so knapp wie bei dem Migrationsantrag am Mittwoch, aber es war trotzdem knapp, würde ich sagen, nach meiner Einschätzung. Und leider ist zu dem Zeitpunkt, als wir hier Redaktionsschluss hatten, das ist ganz kurz nachdem diese Meldung online ging oder nachdem diese Abstimmung ausgezählt wurde. Aktuell findet man noch nicht die Übersicht mit den mit dem Abstimmungsverhalten der einzelnen Abgeordneten. Aber das ist ja auch wieder eine namentliche Abstimmung gewesen. Deswegen könnt ihr zu dem Zeitpunkt, an dem diese Folge online ist, auf jeden Fall online nachschauen, wer dafür und wer dagegen gestimmt hat. Dann eine sehr traurige Korrektur. Es gab dieses Jahr tatsächlich schon 6 Femizide, nicht 3, wie du sagtest. Aber nichtsdestotrotz keinen politischen Aufschrei. Und dann zur psychosozialen Versorgung von Geflüchteten in Deutschland wollte ich auch noch gerne ergänzen. Also zum einen, diese Zahlen, die du genannt hattest, werden eben von diesen psychosozialen Zentren erhoben, wo die Leute Tag für Tag mit Geflüchteten Kontakt haben. Aber ja, auch wie du schon sagtest, gerade ja Menschen, die vermeintlich illegal sich in Deutschland aufhalten, melden sich dort natürlich nicht. Also die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr, sehr viel höher. Und weil wir ja viel in den letzten Tagen gehört haben über Migration als Problem und Sachen, die man machen könnte, wollte ich gerne noch nachtragen, dass die Ampelregierung 2024 die Gelder für diese psychosoziale Betreuung um 60% gekürzt hat. Und gut, wegen der Neuwahl wird das ja alles eh nochmal ein bisschen anders, aber perspektivisch für 2025 vorgesehen hatte, das nochmal um 50% zu kürzen. Also die eh schon nicht besonders gut ausgestatteten Gelder für diese Zentren wurden in den letzten Jahren einfach auch noch extremst gekürzt, was natürlich ja total verheerend ist für diese große Gruppe zum Teil schwerst traumatisierter Menschen. Dann der Polizeigewerkschafter, den du da zitiert hattest, der bei Lanz war, heißt Lars Wendt-Dandt. Und nach neuen Umfragen von Ipsos und dem Politbarometer ist tatsächlich inzwischen Merz der beliebteste Kanzlerkandidat, nicht wie noch früher diesen Monat Robert Habeck.
Jo.
Ja. Zum Thema KI, für alle, die vielleicht da auch nicht so tief drin sind bisher wie ich, kann ich einen Podcast sehr empfehlen, der ist inzwischen abgeschlossen. Es ist eine abgeschlossene Serie von, ich weiß nicht genau, 6, 8 Folgen irgendwie so. Kann man in der ARD Audiothek hören. Und ja, nimmt einen so ein bisschen mit in die Welt von OpenAI und erklärt, worum es eigentlich geht bei diesem Thema, was ja eben Stärken, aber gerade auch Risiken sein könnten. Mhm. Dann hatte Holger zu seiner guten Nachricht den Satz gesagt, ab 22 müsste man für seine Abtreibung selber zahlen, die Pille danach ist keine Abtreibung. Also die Pille danach verlängert sozusagen nur den Zyklus, sodass unter Umständen verhindert werden kann, dass ein Ei heranreift und befruchtet wird. Falls zu dem Zeitpunkt schon ein Ei befruchtet sein sollte, verhindert die Pille danach keine Schwangerschaft. Und das ist natürlich trotzdem eine sehr gute Nachricht, dass die Pille danach für Opfer von Vergewaltigung kostenlos ist. Ich habe trotzdem nochmal den Kontext mitgebracht, dass eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart war, dass die Ampelparteien Verhütungsmittel als Satzungsleistung der Krankenkassen einstufen lassen wollten. Das heißt, die Krankenkassen hätten komplett für Verhütungsmittel gezahlt. Gerade für Geringverdiener wäre das natürlich sehr wichtig und würde unter Umständen die Anwendung der Pille danach auch unnötig machen. Hm. Wie gesagt, da geht es jetzt nicht um Fälle von sexualisierter Gewalt. Aber es wäre trotzdem schön gewesen, wenn wir diesen Punkt, wenn dieser Punkt umgesetzt worden wäre. Mhm. Wir können uns trotzdem, ja, freuen, aber gleichzeitig ist es auch ein Unding, dass Leute, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, dann auch noch für die Pille danach zahlen mussten. Aber man freut sich ja gerade auch über die kleinen guten Nachrichten.
Ja.
Das war's von mir.
Alles klar, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und bedanken uns wie immer bei euch, denn ihr macht diese Sendung überhaupt möglich und vor allem auch unabhängig möglich. Falls ihr noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de bieten wir euch verschiedene Wege, wie ihr uns dabei unterstützen könnt, das hier alles auf die Beine zu stellen. Einer dieser Wege führt über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und wenn ihr da Mitglied werdet, dann lesen wir euren Namen vor und das kommt jetzt.
Dünns 1.
Wing Commander Lord Fleschards Lieblingskoordinaten 40 Grad, 45 Minuten, 53 Sekunden Nord, 74 Grad, 0 Minuten und 1 Sekunde West.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Markus Breu.
Oliver Delpys Verlobter, der zu unkreativ für einen neuen Spruch ist.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude van Kauser.
Fotzen Fritze fischt frische Faschos fischt Fotzen Fritz.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Wo kapern Piraten am liebsten? In Essen.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kugoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlas.
Der Dösewicht ist stinksauer auf seine Göttinger Bundestagsabgeordneten Fritz Günzler von der verfügten CDU, der die Faschisten mit Ja unterstützte und auf Konstantin Kuhle von den Ferengi, der nicht teilnahm.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
5 Uhr los, ist noch Zeit, kurz Wäsche zusammenlegen, ist noch Zeit, kurz Geschirr einräumen, ist noch Zeit, kurz der Herd, uff, wieder zu spät, danke ADHS Zeitblindheit.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Merz wirft sich selbst aus der CDU, weil er sich nicht an Brandmauer hält.
Das finde ich übrigens auch noch so ein Aspekt, wie ruhig es letztlich in der CDU ist. Mhm. Also ja, Friedmann ist ausgetreten, der eine Holocaust-Überlebende hat zum Verdienstkreuz zurückgegeben. Irgendwie, wer war das hier? Gürtler? Nee, wie heißt sie? Eine CDU-Politiker hat gesagt, so geht's nicht und hat auch, glaube ich, mit Nein gestimmt. Aber so insgesamt, ich finde, das ist Hunderttausende von Mitgliedern.
Ja.
Hunderttausende von Mitgliedern und irgendwie. Ich meine, klar, die schließen die Reihen, ne? Das ist die Spezialität der CDU war ja eigentlich immer, die Reihen geschlossen zu halten, also nicht zu diskutieren. Sondern oder zu diskutieren, das nicht nach außen dringen zu lassen, dann den Beschluss nach außen dringen lassen und dahinter dann noch stehen. Aber es ist schon erstaunlich. Also, weil angeblich gibt es ja so viele gemäßigte, gesittete, anständige Konservative. Ich verstehe nicht, dass die nicht alle das Maul aufreißen. Es muss ja nicht jeder direkt so durchdrehen wie Andreas Püttmann. Wobei ich das sehr schätze, dass er so durchdreht. Janine Schöne.
Minus und Unterstrich.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Golga Frinchan, Ark Fleetship B.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Der Donnerstag, 30. Januar 2025. Wenn ihr den Schmonz hier vermutlich verlest, ist der 92. Jahrestag der Machtübergabe an den netten Herrn aus Braunau. Wurde der schroffe Herr aus dem Siegerland eigentlich inzwischen von ein paar Demokraten in seiner Partei zur Ordnung gerufen?
Nein.
Erstens Sauerland, zweitens nein. Auch so eine Sache, weißt du? Das ist so, dann auch das so dieses Tagesordnungsdings. Erst gedenken sie Holocaust,
ja,
und dann machen sie so eine Debatte.
Das war echt übel.
Ich kann das ja, das ist halt, ne, aber das ist auch so, da merkst du dann auch dran, wie, das ist ja ein bürokratischer Akt letztendlich, was da, ne? Also diese Tagesordnung und was in welcher Reihenfolge und so. Und da merkst du dann auch mal dran, wie unangenehm Bürokratie manchmal auch sein kann. Also es ist ja gut, sich dran zu halten. Ich mag ja Bürokratie. Ich bin ein großer Freund von Bürokratie. Aber manchmal denke ich, ach, Kinders, Ermessensspielräume nutzen.
Ja, voll. Übrigens, irgendjemand schlug vor, ihn nur noch Elon Musk zu nennen.
Elon Musk. Funktioniert auch nur, wenn man es ausspricht. Wenn man es liest, nicht so.
Ja.
Aber Elon Musk.
Fand ich auch sehr schön.
Finde ich gut.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Tobias Salin. Bitte die Betonung bei Salin nicht auf das A legen. Danke, Entschuldigung, Herr Salin. Salin.
Peter Blachani.
Ich hab's richtig gemacht und nicht gemerkt. Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Mariah Carey.
Die Katana grüßen Helena.
Tim Christan.
Clemens Langes und Christoph Henninger. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger. Ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer.
Christoph Henninger und Clemens Langens. Ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert. Tobe, zürne, misch dich ein. Sage nein.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Herr Ober, bitte 2 Melange. Dankeschön.
Danke, ganz lieb. Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist das Ziel.
Cristiano del Tauscho.
Felix, der fragt, ob es der, die oder das Kulifundenteich heißt.
Es ist Herbst, auf dem Feld die Kürben.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Melodie kostet extra.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content. Maya hat jetzt einen Pixelfed-Account. @hundnase@pixelfed.de.
Ein Hund im Büro?
Ja, da habe ich einen
Hund im Büro? Hallo? Da kann ich mir ja gleich meine eigene Kündigung schreiben. Oh. Wir sind ja hier nicht bei Daktari.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Ach, und auf diesem Account von Maya bei Pixelfed wird jeden Tag, und das ist wegen eines Wunsches von Moster Techi, nachgeholt, was sozusagen in 2 Jahren oder fast 2 Jahren Instagram-Account von Maya gelaufen ist. Also wir fangen
gerade... Also du haust einfach die alten Instagram-Fotos nochmal raus.
Genau, wir fangen...
Von Anfang an, oder?
Ja, von Anfang an. Deswegen sind wir noch bei den Welpen-Fotos.
Ah, oh,
Wolf Graz hatten wir schon, oder? Und Daniel Griesel
hatte ich auch.
Genau, dann kommt jetzt Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Nils grüßt die Katana, besonders die bisher unbekannte Helena.
Kati grüßt Joni.
Wolfgang grüßt Mila.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
F&H.
Annika H.
Simon Hägler.
Hahaha. Hihihi. Hoho. He. Hehe. Höhöhö. Hühühü.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
Katharina Höhl.
Benjamin Hupp.
Der Wolf Hurz.
Katharina Husten und die Plüschmonster.
Captain Blackadder ist out sick.
Der Oberemmenbach und so weiter.
Der Oberfrittenbach und so weiter. Nein, der, aber der ist ein typischer Emmentaler Graben, muss man schon
hat
sagen.
Hat Ohr meine Urm und so weiter.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Andreas Jasper.
Michael Jess.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kahn.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapan.
Kamikasi.
Tim Klausmeier.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Knowles und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Jeanette Lechner.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Nach der Ampel links.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Never mind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Schneidereit mein Name. Nimmt der Herr Klein mich noch einmal als Beispiel für irgendeinen Mumpitz her, gibt das eine Anzeige, hören Sie? Eine Anzeige.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert freuen sich auf Mayas Pixelfett-Account.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Hundnase ist der Account. Hundnase. Michael Ott.
Hundnasepixelfett.de, ne? Nicht
ja.
Social.
De, ja,
oder
genau.
Com oder was das ist. Boris Perner.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Lise grüßt die Katana. PS, es gibt nur ein Katan. Es anders zu schreiben, macht doch keinen Sinn und ist nicht in Klaus Teubers Sinne.
Ja, ja. Aber es war das auch nicht Katan anders geschrieben, sondern da stand Katana.
Katana, genau.
Und nicht er.
Das gab übrigens einen total schönen Bericht, habe ich mal gesehen, über, ich vermute mal, dass das Klaus Teuber war, der das erfunden hat, das Spiel, und wie er das zufällig erfunden hat und das eigentlich gar nicht wollte und kurz vor der Pleite stand und damit dann aber reich geworden ist. Und das war total spannend. Warte mal, ich schreibe mir das mal auf, ob ich das finde für die Shownotes. Das war wirklich interessant, der Typ.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe gratuliert Franz Schubert und Philipp Glas und Justin Timberlake zum Geburtstag.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Rotschburns.
Anna Roth.
Ich spreche es einfach ostdeutsch aus. Mieke Rotschburns. So. Sven Rudloff.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konse Skibidibi.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Pommes Stein.
Pyramidenstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Tajov.
Don't panic, tease the people with kindness.
Smile, it irritates people. 19.
Claudia Tekampe.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben jetzt beschlossen, den Winter zu mögen, während Priscilla und Gwyneth Molesworth inzwischen nicht mehr motzen, sondern stillfrieren und leiden.
Ich möchte nicht durch mein Werk unsterblich werden, ich möchte dadurch unsterblich werden, dass ich nicht sterbe, Woody Allen.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Aktives und passives Wahlrecht erklärt am Beispiel der AfD. Alternative für Deppen ist aktives Wahlrecht. Alternative für Demagogen ist passives Wahlrecht. Bitteschön, gern geschön.
Tim Weber.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Annette, wir können doch nicht 3K hintereinander haben.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Do you miss us? Wonder if you regret the secret of us. Us.
Lucy ist weiterhin sehr dankbar für die Wochendämmerung, wundert sich wie jedes Jahr, wie früh es eigentlich dunkel werden kann und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk. Was Wutschovnie Strovi. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung vom 31. Januar 2025. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.